Und wir wollen heute noch einmal den Petrusbrief aufschlagen, den ersten Petrusbrief. Schlagt mit mir den Brief auf. Ich werde nur abschnittsweise lesen heute. Ich habe letztes Mal viele Rückmeldungen bekommen, dass das, was Gott uns durch Petrus gegeben hat, sehr hilfreich ist, um uns auszurichten. Aber unter anderem war auch die Rückmeldung da, dass noch gar nicht so lange her ist, dass wir durch den Petrusbrief gegangen sind. So, das bringt mich in ein Dilemma. Ich habe dann selber nochmal nachgeguckt, wie das ist, und es ist wirklich nur 2 Jahre her. Und ich musste an Petrus' Worte denken, wo er sagt, ich will durch Erinnerung eure Gesinnung erwecken. Er sagt, ihr wisst es schon, aber ich will euch erwecken, durch Erinnerung die Gesinnung aufwecken. Und daraufhin habe ich sozusagen mein Konzept geändert. Wir werden heute das tun, was die Christen damals in Kleinasien erlebt haben, nämlich sie haben den Brief bekommen und sie haben den von Anfang bis Ende gelesen. Was hat der Herr uns zu sagen? Und wir werden heute sozusagen auf die Gesamtbotschaft dieses Briefes gehen und ich hoffe, euch damit anzuspornen und auch euch zu helfen, wirklich diese Botschaft nochmal vor Augen zu haben, aber gleichzeitig auch den Petrusbrief nochmal rauszunehmen und vielleicht auch dann nochmal selber zusammenzufassen, um sich das so vor Augen zu halten, dass ihr das und dass wir das nicht vergessen. Und vielleicht würdet ihr die Betonung etwas anders setzen, wie ich sie heute in der Predigt setze. Das dürft ihr auch. Das ist ganz wichtig, dass wir auch verstehen, dass es besondere Schwerpunkte gibt, je nachdem, wo wir gerade im geistlichen Leben stehen. Und daher wollen wir sozusagen, will ich aber mit uns heute diesen ersten Teil lesen und dann aber viel, viel mehr auf den Gesamtbrief eingehen und bete darum, dass der Herr uns wirklich die ganze Zeit vor Augen hält. Hier ist nicht mal Petrus die Autorität, sondern Petrus sagt, ich bin Bote, Gesandter. Ich habe euch etwas zu sagen, weil Jesus mich schickt, es euch zu sagen. Was ich hier tue, ist nur zu versuchen, uns das besser zu erklären oder etwas zu erklären, sozusagen zu helfen, das zu verstehen, was hier gesagt ist oder in unserem Kontext anzuwenden. Aber ich hoffe, an nichts anderes zu sagen, als genau das, was er, unser Herr und Meister, uns zu sagen hat und von uns möchte. Bevor wir also lesen, wollte ich noch zusammen den Herrn anrufen, dass er uns hilft, auch durch seinen Heiligen Geist recht zu hören und recht zu denken und recht zu antworten. Wir wollen beten. Nicht uns, Herr, nicht uns. Du siehst, wie oft wir damit Schwierigkeiten haben, wenn es nicht um uns geht. Und doch wollen wir mitbeten, nicht uns, sondern deinem Namen gib alle Ehre. Und so rufen wir dich an, dass du dir Ehre bereitest. Du sagst auch, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft Gottes sei und nicht uns. Und wir danken dir für den Bericht von Gideon. Und wie du dir Ehre bereitet hast durch deine Macht, damit jeder Ruhm des Menschen zunichte werde. Du weißt, wo wir groß sind in unseren eigenen Augen. Hilf uns, dass wir wegblicken von uns und auf dich blicken, der du allmächtig bist, erhaben, der du im Himmel thronst, der du alle Macht hast, der du erhöht werden musst, und zu dessen Ehre wir hier stehen. Darum gib, dass wir, die wir leben, dich preisen, solange wir leben. Und dass jeder Atemzug deinen Namen erhöht, deine Gnade rühmt, dich liebt und nach dir verlangt. So komm und sei in unserer Mitte. Herr, wir finden nichts in uns, aber wir wollen deine Gnade rühmen, die in Christus Jesus ist. Und wir finden in ihm die Gründe, die wir haben, dass du uns segnen sollst. Die Freimütigkeit, diese Dinge von dir zu erbitten. Amen. Wir haben das letzte Mal bis Vers 12 gelesen. Ich lese nun einfach ab Vers 13 und dann noch einen Abschnitt aus Kapitel 2. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christus Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus dem unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Kapitel 2, erstmal noch Vers 4. Da ihr zu ihm, zu Christus gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und jetzt lesen wir eine Anwendung von den vielen Anwendungen, die Petrus macht. Ihr Hausknechte, Vers 18, Kapitel 2, Vers 18, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, aber jetzt habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Und als dieser Hirte und Hüter sendet er uns diesen Brief. Als der wirkliche Oberhirte sendet er uns diesen Brief. Nun ist es so wichtig, dass wir uns das Gesamte vor Augen halten. Manchmal ist es wirklich ganz gut, auf das Gesamte zu schauen, weil wir dann viel mehr uns selbst einordnen können in unserer Pilgerschaft, wir könnten sagen, auch in unserem Leben hier auf der Welt. Und ich glaube, das ist etwas, was bei Petrus immer wieder im Vordergrund steht und was wir auch letztes Mal gesehen haben. Und viele von euch haben auch gesagt, das war wichtig für sie, sich selbst daran zu erinnern, dass wir Fremdlinge sind, Fremdlinge hier auf der Erde. Nun, was hat uns zu Fremdlingen auf der Erde gemacht? Wir sind geboren wie alle anderen Menschen. Wir sind Bürger, die meisten sind Bürger dieses Landes oder eines anderen Landes, also eines irdischen Landes. Wir haben eine Familie, wir haben Besitztümer und wir haben Güter auf dieser Erde. Und schaut, hier ist ein Begriff, der aber unsere ganze Haltung kennzeichnet, die Haltung jedes Wiedergeborenen. Fremdling bedeutet, du bist hier nicht zu Hause, du bist auf der Reise, du hast ein Ziel. Du siehst hier nicht deine Heimat, sondern du sagst, ich strebe nach etwas anderem als das, was hier ist. Wir haben es so schön bei Mose gelesen, er wartete auf die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Abraham. Er wartete auf die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und er war reich und hatte viele Güter. Aber er verwarf den Gedanken, dass dies seine Heimat ist. Und er wusste, er hatte eine Hoffnung und diese Hoffnung hat ihn bestimmt. Nun, von wem redet er hier? Vers 3, also Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Es ist Gottes Eingreifen. Darum beginnt er mit dem Lob Gottes. Er sagt, Gott hat etwas getan. Gott hat etwas Großes getan. Er hat uns wiedergeboren. Er hat einen neuen Menschen geschaffen. Bist du wiedergeboren? Hast du ein neues Herz von Gott bekommen? Das waren die Vorhersagen des neuen Bundes im Buch Hesekiel oder Jeremia oder Jesaja. Da hat Gott ganz genau gesagt, was er tun wird, wenn er einen Menschen errettet. Ich will das steinerne Herz wegnehmen und will ihm ein fleischernes Herz geben. Ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln, meine Rechtsbestimmungen halten und tun. Und Jesus muss Nikodemus sagen, einem der Höchstgelehrten in Israel, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir sind nicht Gottes Kinder, weil wir uns entschieden haben, Gottes Kinder zu werden. Nicht, dass wir nicht einen Tag gab, wo wir uns entschieden haben, ihm nachzufolgen, wo unser Denken verändert wurde, das hat Buße getan. Aber Wiedergeburt spricht von dem Werk Gottes. Gott tut etwas Gewaltiges. Gott weckt einen Toten auf. Aus Finsternis in die Finsternis herein, wie bei der Schöpfung, ruft Gott, es werde Licht. Und was merkt der Mensch, wenn Gott ruft, es werde Licht? Er sieht auf einmal die ganze Verderbtheit seines eigenen Herzens im Lichte Gottes. Und darum empfindet er Ekel, Abscheu über seine Vergangenheit. Er sagt, alles, was ich bis jetzt getan habe, war einfach nur eklig. Warum? Weil er sieht, wie Gott es beurteilt und wie die Ewigkeit es bewerten wird. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er sieht den Herrn. Und er sagt, Christus ist aufgeleuchtet und in unserem Herzen, wie weil Gott ruft, es werde Licht. Und nun sieht der Mensch auf einmal die Herrlichkeit Gottes. Aber er sieht nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern Paulus sagt, er sieht die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das bedeutet, er schaut auf Golgatha und sieht dort ein Gesicht, das geschunden wurde, das geschlagen wurde, das Schmerzen trug, das Narben hat, das Blut durchströmt war. Und er sieht in dem Kreuz Gottes Herrlichkeit. Er sieht in dem leidenden Menschensohn Gottes Herrlichkeit, die Herrlichkeit des großen Schöpfers und Erlösers. Das ist, was die Wiedergeburt macht. Sie sieht, dass dies der Weg Gottes ist, wie er, der Gott selbst, Mensch geworden ist in Christus Jesus und durch Leiden zur Herrlichkeit ging. Und es ändert alles. Diese Wiedergeburt ändert alles. Aber sie ist auch die Voraussetzung zur Nachfolge. Das ist die Grundlage, warum ich ein Fremdling bin. Denn hier in der Wiedergeburt ist nur die Wiedergeburt zeigt, dass ich eine ewige himmlische Bestimmung habe. Und hier die wiederholte Frage, hast du ein neues Herz? Bist du aus Gott geboren? Denn Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Gott muss ein neues Herz schaffen. Aber schaut, was Petrus hier sagt. Die Wiedergeburt führt zu einer Hoffnung. Wir könnten jetzt stehen bleiben, was alles verändert wird, wenn wir wiedergeboren werden. Aber hier will ich nur bei dem bleiben, erst was Petrus sagt. Er sagt, es führt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung. Denn der, der sein Leben gab, ist auferstanden und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und er zeigt uns, was die Hoffnung des Wiedergeborenen ist, nämlich zu einem unverweltlichen, unbefleckten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Schaut, die Auferstehung ist die Garantie für diese Hoffnung. Die Hoffnung ist nicht das, was wir als Hoffnung bezeichnen, wenn ich sage, ich hoffe, nächste Woche wird es regnen. Und ich hoffe es wirklich, weil es so trocken ist. Aber es ist sehr ungewiss. Diese Hoffnung ist die Hoffnung, die ich habe als Garantie. Es ist Inhalt des Glaubens für das, was noch kommen wird, weil Gott es zugesagt hat und weil Gott nicht lügen kann. Es ist eine Tatsache, die mein Leben heute bestimmt. Wir kennen das alle. Wenn du einen Urlaub planst und dich für die Reise vorbereitest, weißt du zwar, dass es Unsicherheiten gibt, aber du tust alles. Du bereitest dich immer so vor, dass alles von deinen Handlungen und Entscheidungen zeigt, dass du überzeugt bist, dahin zu fahren. Du kontrollierst deine Pässe. Du kaufst einen Koffer, wenn es notwendig ist. Du packst deine Sachen. Du guckst, was für ein Wetter hat mein Ziel. Was für ein Wetter wird da sein, wo ich hinfahren will. Und alles bereitest du vor, um möglichst sicherzustellen, dass nichts das Glück deines Ziels zerstört. Wir haben es einmal gehabt. Wir kamen in den Flughafen, da war ein Pass abgelaufen. Bis wir das geregelt haben, war das Flugzeug weg. Das sind große Enttäuschungen. Diese Hoffnung ist so gewiss, weil Gott selbst die Garantie dafür übernommen hat. Aber schaut, Fremdling hier auf der Erde muss bestimmt werden, kann nicht für sich stehen, sondern muss bestimmt sein vom Ziel. Ich bin deswegen Fremdling und ich bin freiwillig Fremdling, weil ich eine größere Hoffnung habe, weil ich etwas erwarte, was weit besser ist als alles, was es hier auf der Erde zu kriegen oder zu erreichen gibt. Das ist der Unterschied. Deswegen Fremdling. Ich verwerfe es aus der Überzeugung, dass Gott etwas Neues bereitet hat, dass mein Erbteil, das, was ich einmal empfangen werde, schon sicher verwahrt ist im Himmel. Darum bin ich Fremdling. Und darum macht es mir nichts aus, Fremdling zu sein, sondern im Gegenteil, darum bezeichne ich mich als Fremdling und Petrus bezeichnet sich als Fremdling und die Gläubigen als Fremdlinge und sagt, denkt dran, das ist ein Ehrentitel, weil es sagt aus, ihr seid hier Fremdlinge, weil ihr Bürger der himmlischen Stadt seid. Mit all den Segnungen dieser himmlischen Stadt. Nun, hier schwenkt Petrus und zeigt uns, dass aber wir noch etwas Besonderes haben auf dem Weg dahin. Vers 5, Gottes Kraft. Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft, die uns bewahrt, damit wir auch die Hoffnung erreichen. So sicher wie der Himmel ist, wäre der Himmel keine Sicherheit, wenn es an uns läge. Wenn es um unsere Kräfte geht. Aber Gott garantiert, Gott macht das Heil gewiss, indem er durch seine Kraft seine Wiedergeborenen bewahrt. Durch den Glauben. Durch den Glauben. Jetzt denken viele, okay, also muss ich glauben. Stimmt, du musst glauben. Aber der Glaube ist eine Gabe Gottes. Paulus sagt es im Epheserbrief so, er sagt, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gott schenkt den Glauben. Gott schenkt den Glauben. Gott bewahrt den Glauben. Gott erhält den Glauben durch seine Macht. Aber er hat bestimmt, dass wir durch den Glauben Fremdlinge und Pilger sind und durch den Glauben überwinden. Er hat bestimmt, dass Glaube es ist, durch den wir das Ziel erreichen. Glaube, auf dessen Grundlage wir die Entscheidungen treffen. Glaube es ist, der uns zu dem macht, was wir hier sind. Darum nährt er den Glauben. Darum gibt er uns sein Wort. Darum ist das Wort Gottes auch die Grundlage für unsere Pilgerschaft. Darum gibt er uns sein Wort als Fundament. Er gibt uns seine Verheißungen und er sagt, du kannst auf mich, du kannst mir vertrauen. Du kannst meinem Wort vertrauen. Alles, was ich gesagt habe, ist ein absolut sicheres Fundament. Und alles, was du über Christus weißt und über die Erlösung und alles, was du über das Ziel weißt und über die Hoffnung, wird uns gesagt durch sein Wort. Und er sagt uns, darum ist es gewiss, darum lohnt es sich darauf, die Entscheidungen zu bauen. Seht, das zeigt auch einen wiedergeborenen Menschen. Ein wiedergeborener Mensch geht anders mit Gottes Wort um als ein anderer, als ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist. Der eine sagt vielleicht, das sind schöne Konzepte, ich mag das, was die Bibel sagt, es hat auch eine gute Tugend, es hat auch gute Tugenden, es hat wirklich soziale Komponenten, es lehrt uns, anständige Menschen zu sein. Wenn das alles ist, dann rettet es nicht. Sondern das, was passiert, wenn wir gläubig werden, lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, wo es von der Lydia heißt, der tat der Herr das Herz auf, entgegen allen anderen, dass sie Acht hatte auf das, was von Paulus gesagt wurde. Und sie empfängt das Wort Gottes mit Glauben. Genau das ist, was Petrus hier sagt, wenn er sagt, wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Die Wiedergeburt, eine echte Wiedergeburt, zeigt sich daran, zeigt sich im Verhältnis, im neuen Verhältnis zum Wort Gottes. Ich kann das vorher auch studieren, ich kann es sogar angenehm finden, ich kann sogar meine Karriere damit machen, aber ich gründe nicht mein Leben, mein Denken auf dieses Wort. Das ist, was Gottes Geist tut, wenn er einen Menschen errettet. Aber schaut, was hier steht. Dieser Glaube, den Gott schenkt, der muss bewährt werden. Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Ehre und Lob und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Der Glaube empfängt Ehre und Lob und Herrlichkeit, wenn der Herr wiederkommt. Und er sagt uns aber, dass dieser Glaube, dass dies für diesen Glauben, den Gott selbst wirkt, nichts anderes bestimmt ist, als das, was dem Gold bestimmt wird, um es für das Gold bestimmt ist, um es zu reinigen. Das Gold kommt in den Schmelztiegel und es wird ordentlich Feuer drunter gemacht. Und es ist heiß und es brennt. Aber durch dieses Feuer, durch dieses Kochen des Goldes, trennt sich das Dreck vom Gold und am Ende empfange ich reines Gold. Liebes Gotteskind, wie wichtig ist es zu verstehen, dass in deiner Pilgerschaft als Fremdling genau das Inhalt des Handelns Gottes in deinem Leben ist, deinen Glauben zu läutern. Du kannst sagen, ich bin gläubig geworden, und manche Leute reden immer nur von gläubig geworden als eine Situation, die sie irgendwie aus ihrer Vergangenheit haben. Aber wenn dieser Glaube nicht etwas ist, was jetzt dein Leben bestimmt, was von Gott in den Prüftiegel gebracht wird, in den Schmelztiegel gebracht wird, was von Gott gereinigt wird, verändert wird, ist es nicht der Glaube von Gott. Gott macht nämlich Folgendes, er sagt, ich werde zeigen, was der echte Glaube ist, den ich gewirkt habe. Er besteht in allen Schwierigkeiten, auch wenn er versagt, auch wenn er gereinigt werden muss, auch wenn es da viele Schlacken zu entfernen gibt, so wird doch mein Glaube am Ende als Sieger hervorgehen und gekrönt werden von Gott. Wie wichtig ist es, dass wir das sehen als Inhalt unseres Lebens hier. Du bist nicht Christ, damit du ein besseres Leben hast, damit Christus in dem Sinne der Welt, ne, meine ich, ein besseres Leben, damit Christus deine Probleme löst, dass er dir mehr Leichtigkeit und Möglichkeiten gibt, dieses Leben zu genießen, sondern er sagt, Gott hat bestimmt, dass diese deine Hoffnung geprüft wird durch viele, mancherlei Schwierigkeiten und Anfechtungen, damit offenbar wird, dass dieser Glaube ein Fundament hat, eine Grundlage hat, die nicht menschlich ist, sondern göttlich, damit der Ruhm am Ende auch Gott alleine zukommt. Es ist so, wie wenn jemand überzeugt ist von seinem Gerät und sagt, prüfe es. Teste es nach allen Härten, die du hast. Du wirst sehen, es kann sie alle bestehen. Gott offenbart so die Herrlichkeit des Glaubens, den er seinen Kindern gegeben hat. Aber dieser Glaube steht ja nicht in sich, sondern dieser Glaube hat ein Fundament. Dieser Glaube hat Tatsachen, die Gott oder hält fest an Tatsachen, die Gott gegeben hat. Was ist Inhalt deines Glaubens? Nun, die Gotteskinder und auch viele würden es einfach so antworten, weil sie es gelernt haben, aber jeder weiß, dass ein Christ sagt, ich glaube an den Herrn Jesus. Das ist gut. Christus starb für mich. Jesus ist für mich gestorben. Das stimmt. Wenn es denn eine Tatsache ist, dass das die Grundlage des Glaubens ist. Aber genau hierauf geht Petrus ein, wenn er immer wieder auch bei den praktischen Anweisungen zurückkommt zu dem, was hier Gottes Tatsache ist. Und schaut, er kommt dann sofort oder ziemlich bald darauf, dass er uns zeigt, dass der Tod Christi, die Erlösung, das Endziel des Glaubens, uns durch die ganze Schrift offenbart wird, dass es überaus herrlich ist, dass alle Propheten davon geredet haben und dass sie in Gott selbst begründet und dass dieser Glaube sich auf Gott selbst gründet. Durch Gottes Macht werden wir errettet. Durch Gottes Macht werden wir Kinder Gottes. Aber Petrus geht weiter und zeigt uns, und wie gesagt, wegen der Zeit überspringe ich gewisse Sachen, aber ich glaube, sie helfen uns alle, wirklich die Bedeutung zu sehen. Er kommt dann ziemlich bald, oder er kommt eigentlich auf zwei Eckpfeiler, die den Glauben tragen. Petrus macht, wenn ihr durch den Brief lest, zwei Dinge wieder und wieder. Er zeigt Gott den Vater als heilig. Er sagt, Gott ist heilig. Wenn er also von dem Glauben spricht, dann zeigt er uns, dass unsere Hoffnung, unser Verständnis von unserer Fremdlingschaft Gottes klare Anweisungen hat, wie wir denn in dieser Fremdlingschaft leben sollen. Also, was bestimmt das Gotteskind, das die Hoffnung auf das himmlische Erbe gerichtet hat, hier in der Fremdlingschaft, in einer Welt der Feindschaft? Und er hat hier zwei tragende Pole, wir könnten sagen, das sind die zwei Parameter, die das Gotteskind in allen Dingen prägt, in allen Entscheidungen leitet, in jeder Bewertung die Grundlage gibt für die Bewertung. Die erste ist, Gott ist heilig. Das ist, was ich gerade sagte. Gott ist heilig. Und dieser Gott ist der Richter des Himmels und der Erde. Schaut, er sagt, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person das Werk eines jeden richtet. Ganz einfach. Dieser Gott ist der oberste Richter, egal welches Gericht, welches oberste Verfassungsgericht ein Urteil fällt, dieser ist der oberste Richter. Am Ende gilt sein Urteil. Und dieser Gott ist heilig. Heilig heißt abgesondert, mit nichts zu vergleichen, rein in seinen Charakterzügen, vollkommen, ohne Sünde. Dieser Gott ist heilig. Wenn ihr den als Vater anseht, der ohne Ansehen der Person eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Gottes Kind, fürchte Gott. Viele hören jetzt, oh, hab Angst vor Gottes Strafe. Wollte Petrus, dass wir das darauf reduzieren? Mit Sicherheit nicht. Er wollte, dass wir verstehen, dass wir die Zeit unserer Fremdlingschaft verstehen als ein Leben vor einer Instanz, die über allem steht, sodass kein Mensch, keine Situation, keine Gefahr und kein Glück der Maßstab ist für unser Denken als nur Gott selbst. Dass deine Ausrichtung, was gut und was schlecht ist, was böse ist, was gut ist, also was gut und was schlecht ist, was erstrebenswert ist, was zu verwerfen ist, nur eine Instanz kennt über allem, und das ist Gottes Urteil. Denn er fällt das letzte Urteil. Weil es aber Gottes Kinder sind, bleibt Petrus da nicht stehen, sondern sagt, es gibt einen Grund, einen entscheidenden Grund, den Gott gegeben hat, warum das dein Leben bestimmt und warum du das nicht nur einfach tun sollst, weil er die oberste Instanz ist. Ja, es ist, wenn mein Direktor, Vorgesetzter mir Anweisungen gibt, dann sage ich, ja, mache ich. Aber wenn dann der Chef darüber mir andere Anweisungen sind, die konträr sind, dann weiß ich ganz genau, wer Autorität darüber hat. Gott ist die oberste Autorität in allen Dingen. Darum ist es ganz klar, dass Gottes Kind weiß, dieser Gott ist zu fürchten. Egal, welche Anweisungen Menschen mir geben, über allen steht Gott. Heilig. Weit über allem. Unvergleichlich über allem. Aber warum sagt Petrus, soll ich das nicht einfach nur in Anerkennung der Tatsache, oder ist das alles, was mich treiben soll? Petrus sagt, nein, das ist nicht alles. Es gibt noch einen weit größeren Grund. Dieser Gott gab seinen Sohn. Das Blut. Das vergossene Blut. Christus. Jede irdische Gesinnung rechnet mit den Gütern dieser Welt. Gab Petrus ein, um als Hörbuch zu hören in YouTube, und dann kam unter anderem, wie uns alles Gold gestohlen wurde. Nur so als Titel von einem von einem Vortrag. Alles Gold der Welt, wenn du es besitzt, besitzt du nichts im Vergleich zum Blute Jesu. Gott gab seinen Sohn. Er sagt, bedenke, welchen Preis der bezahlt hat, der über allem steht. Ihr seid erlöst mit dem kostbaren Blut des Christus als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Und das wird die zweite Autorität, die Petrus hier gebraucht für unsere Fremdlingschaft. Man kann sie ja auch nicht richtig trennen, aber weil wir so begrenzt sind, habe ich das so getrennt. Und Petrus erwähnt es immer wieder abwechselnd. Er sagt, schau, da ist Gott. Wer das Leben lieb hat und gute Tage sehen will, wird in Kapitel 4 sagen, der bewahre seine Zunge vor Bösen und tue das Gute, denn Gott hat seine Verheißung gegeben. Kurz gesagt, in meinen Worten. Aber hier geht es um Christus. Er sagt, Gott hat einen Preis bezahlt, einen Preis, den du nicht mal ermessen kannst. Einen Preis, der alle Güter dieser Erde bei weitem übertrifft. Wie hat er den Preis bezahlt? Denke an die Leiden und Sterben Jesu. Und damit bringt Petrus uns eine Instanz ins Leben hinein, also einen Maßstab ins Leben hinein, eine Bewertung in unser Leben hinein, die für diese Fremdlingschaft maßgebend ist, bestimmend ist, wertegebend ist, erstrebenswert ist. Und das ist Christus als der leidende Sohn Gottes. Christus als der sich erniedrigt hat. Christus in seinem Erdenleben bis zu seinem Tod am Kreuz ist der absolute Maßstab Gottes für dein Leben in dieser Fremdlingschaft. Ich fasse es nochmal zusammen oder ich stelle diese beiden Dinge nochmal nebeneinander, weil sie so wichtig sind. Gottes Autorität, Gottes Charaktereigenschaften sind der Maßstab für die Tugenden eines Gläubigen. Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk des Eigentums. Ihr gehört dem Gott, der euch berufen hat, um seine Tugenden zu verkündigen. Aber der zweite Bereich ist, wie verkündige ich seine Tugenden hier auf der Erde als Fremdling, wie ich sie bei Christus sehe. Wie ich selber Christus sehe. Was ist die Grundlage deines Heils, dass er, der geschmäht wurde, nicht wieder schmähte, dass er litt zur Ehre des Vaters, dass er in allem Gott wohlgefällig war, in einer Welt, die ihn verworfen hat. Unsere Erlösung geschah dadurch, dass der Stein, der von Gott auserwählt und kostbar ist, verworfen wurde von dieser Welt. Das war ein ganz wichtiger Punkt für die Apostel, für die ersten Jünger. Sie haben gesagt, wir haben eins verstanden. Dieser Stein, der kostbarste Stein des ganzen Universums ist, wurde von dieser Welt verworfen, verachtet, misshandelt. Man hat gesagt, der ist nichts. Jemand hat mal gesagt, das ist sehr schön. Hat es mal so gesagt, hat gesagt, ich habe nichts gegen Jesus. Ich habe nichts gegen Jesus. Genau das ist das Problem. Dass du nicht verstehst, dass du damit Christus verwirfst. Er ist alles im Himmel. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren und du meinst, du kommst dadurch raus, dass du sagst, ich habe nichts gegen ihn? Du verwirfst ihn als den, der er ist. Die Juden zur Zeit Jesu haben gesagt, wir glauben an Mose. Abraham ist unser Vater. Jesus muss ihnen sagen, ihr verwerft Mose. Und ihr verwerft Abraham. Die ganze religiöse Welt verachtet Christus als Eckstein. und die Welt der Gottlosigkeit natürlich auch. Aber ich will nur zeigen, dass Christus die Scheidung ist der ganzen Menschheit. Selbst die, die sich neutral geben, beweisen durch ihre Neutralität, dass sie Christus verwerfen und Feinde Christi sind. Was Petrus jetzt hier macht, ist, er sagt, die Kinder Gottes, die Gott erwählt hat, durch Leiden zur Herrlichkeit zu gehen, für die hat er nichts anderes bestimmt als den Weg, den Christus gegangen ist. Wurde der Eckstein verworfen, werden sie als lebendige Steine auch verworfen werden. Hat man ihn nicht anerkannt, wird man euch nicht anerkennen. Hat man ihn gehasst, wird man euch hassen. Wenn ihr Johannes die ganze Endzeitrede vom Johannes lest, dann merkt ihr, dass Jesus seinen Jüngern das wieder und wieder einprägen musste. Und er musste ihnen sagen, erwartet das, denkt dran, haltet euch daran. Es wird euch nichts anderes geschehen, mit euch nichts anderes passieren wie mit uns. Das Kreuz, das ich nehme, habe ich für euch. Wir haben das vor kurzem betrachtet. Und darum kommt er dann ganz praktisch und wendet es an. Und schaut, das bestimmt deine Fremdlingschaft. Der Tod Christi gibt dir die Hilfe, alles zu bewerten, was dein Leben hier auf der Erde ausmacht. Als Bürger einer Gesellschaft. Diese Gesellschaft verwirft Gott. Es ist eine Welt der Auflehnung gegen Gott. Und du kannst zu Unrecht behandelt werden. Du kannst als Übeltäter verleumdet werden, durch die Medien gehen. Überall handle so wie Christus, dass du Gott preist. Du ordnest dich unter. Du zeichnest dich aus in einer feindlichen Welt als jemand, der Gutes tut. Stärker wird es noch, dann Petrus steigert sich ja hier gewissermaßen, wenn er von den Sklaven spricht, von denen ich gerade gelesen habe. Merkt ihr, wie es die Gesetze umkehrt? Wie schnell schreien wir Unrecht, Unrecht, das ist gemein, das ist nicht recht. Und so weiter. Petrus sagt, wenn ihr für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Eine ganz neue Bewertung soll dein Leben bestimmen. Herr, danke für die Gnade, die ich empfangen habe. In die Gemeinschaft deiner Leiden hineingenommen zu werden. Und mein Glaube bewährt sich darin, dass ich eben nicht wie früher die Dinge beantworte, sondern nun geläutert werde, dass man mehr und mehr Christus in mir sieht. Seine Sanftmut, seine Langmut, seine Geduld, die Hoffnung, die Freude des Heils. Es ändert einfach die ganzen Maßstäbe. Und Petrus sagt, das ist euer Ruhm, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er zeigt schon in den Worten, dass du nicht aufgeben brauchst, wenn du gefallen bist, wenn du auf einmal merkst, du hast doch in Zorn reagiert. Aber dann bleib da nicht stehen, rechtfertige dich nicht, sondern komm und lerne es nachzufolgen. Dies ist die Art und Weise, wie du geläutert wirst. Hier wird dein Glaube geläutert, dass es eben nicht entscheidend ist, dass du jetzt einen Vorteil hast, sondern es entscheidend ist, dass dein Glaube als bewährt hervorgeht, dass er Lob und Ehre und Ruhm zur Folge habe. Dass es nicht entscheidend ist, was jetzt für dich dabei rauskommt, sondern dass man Christus an dir sieht und dass Christus hochgepriesen wird. Nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Der Psalm endet damit, die Toten werden dich nicht loben. Und da geht es nicht um das, was nach der Ewigkeit sein wird, sondern da geht es darum im Psalm, du lebst jetzt hier auf der Erde zu einem Zweck, zu einem Ziel, Gott zu preisen. Und er sagt, das ist es, worauf es jetzt ankommt. Solange du lebst, von deiner Geburt bis zu dem Tag deines Todes, bist du der, der Gott preisen soll hier auf der Erde, in der Zeit deiner Fremdlingschaft. Und diese Zeit ist nicht geprägt, Gott zu preisen, indem wir die Könige dieser Welt sind, sondern indem wir das Kreuz Christi tragen. Mit seinen Reaktionen, mit seinen Charakterzügen, mit seiner Sanftmut, mit seiner Demut, mit seinem Gottvertrauen durch Gottes Macht. Schaut, immer wieder wollen wir uns daran erinnern, es ist nicht unser Zähne zusammenbeißen, sondern es ist dieses, das, was wir im Kolosserbrief in der Gebetsstunde gesehen haben, es ist das Ausharren mit Langmut und mit Freuden dem Vater danksagend. Nein, nein, du hörst Pflicht. Nein, hör keine Pflicht. Es ist das, was Gott uns gibt. Es ist das, worum Paulus für die Korinther betet. Das heißt, er erbittet diese Dinge von Gott, weil Gott fähig ist, das hervorzubringen in seinen Kindern. Und weil Christus durch seinen Tod uns diese Segnungen alle erkauft hat. Wenn es dann um den Text geht, um die Frauen, um die Ehefrauen und um die Männer, dann meint er, dann entspricht das, was er den Sklaven sagt, dem Prinzip auch bei den Frauen und bei den Männern. Er fügt eigentlich nur einen weiteren Bereich hinzu. Er zeigt, wie sich das auf einer anderen Ebene ausstreckt, nämlich was soll die Frau tun, wenn sie unter einem ungerechten Mann leidet? Sie soll die ganze Priorität, sie soll dafür Sorge tragen, dass ihre oberste Instanz Gott ist, nicht der Mann. Nicht mal der Mann. Dass ihr Gewinn nicht das Äußerliche und das Diesseitige ist und das, was sie an Schönheit bei sich sucht, auch nicht der Körper und das Irdische ist, sondern der sanfte und stille Geist, der vor Gott sehr kostbar ist. Merkt ihr? Er nimmt all das Natürliche hinweg, die natürliche Neigung hinweg und zeigt uns, was die himmlische Perspektive ist, die Antwort des Glaubens. Und beim Mann genauso, nicht mit Bitterkeit zu antworten, sondern dem Lamm zu folgen, dem wahren Bräutigam zu folgen, in seiner Liebe, in seiner Selbstverleugnung. Und wie sehr hat Christus die Gemeinde geehrt und ehrt sie noch, obwohl sie eine Gemeinde der Sünde ist. Wo ist die Grundlage für das Handeln der Frau? Der Mann? Niemals. Wo ist die Grundlage für das Handeln des Mannes? Die Frau? Niemals. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Der ohne Ansehen der Person eines jeden Werk richtet. Und zweitens, der seinen Sohn für mich gab, der diese alle Sünden auf sich geladen hat, damit ich den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben möge, der mich erkauft hat mit seinem Blut, erkauft zu einem neuen Leben, zu einer neuen Hoffnung, der diese Ungerechtigkeit und das Tragen von Ungerechtigkeit durch seinen Tod geheiligt hat, sodass es nicht jetzt mein Schicksal ist, dass mein Leben mit Klagen durchzieht, dass ich Unrecht leide und Unrecht leide und Unrecht leide, sondern der das umgekehrt hat, dass es mein Lob ist, mein Jubel ist, wenn ich gewürdigt werde, Christus nachzufolgen inmitten von Leid. Das bezieht sich auf die Regierung. Das bezieht sich auf jeden Umstand. Wir leben in einer ungerechten Welt. Du führst eine Pilgerschaft in einer Welt der Auflehnung gegen Gott. Sie hat Christus verworfen. Hier aber ist es deine Berufung, Christus zu preisen, ihn als deinen König zu proklamieren. dich selbst als Bürger des himmlischen Heilig, der himmlischen Wohnung, der himmlischen Stadt zu vertreten. Ja, seine Tugenden zu verkündigen. In allem, was du tust und denkst, proklamierst du den, der dir diese Hoffnung gegeben hat. Diese Dinge kannst du nicht vermischen. Und hier der letzte Punkt, den ich noch kurz erwähnen möchte. Die Bewährung des Glaubens zeigt sich darin, dass dies beständig angefochten ist. Wir haben es schon gesagt, allein durch die Umstände, durch Ungerechtigkeit und so weiter. Petrus aber bringt hier diese Feinde des Glaubens immer wieder hervor. Er sagt, enthaltet euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten. Er sagt, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Also die Welt, dein Fleisch. In Kapitel 5 wird er sagen, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Die Bewährung des Glaubens muss damit rechnen, dass es beständig auf Feinde des Glaubens stößt. Die Welt will dir in jeder Hinsicht diese Maßstäbe, die herrliche Berufung, stehlen. Die Welt will Christus in dir entwerten. Ihr Urteil, jeder Film, den du anschaust, jeden Wertmaßstab, den du siehst, den du in den Nachrichten hörst, sagt dir das Gegenteil aus von dem, was Gott dir gegeben hat. Er sagt, halte dich fern davon. Bewahre, behüte dich, hab Acht, dass dich niemand verführe. Dein eigenes Fleisch, das Gott bestimmt hat, das ist ein Anfechtungspol in deinem Leben, wie Gott es bestimmt hat, dass es ein Anfechtungspol in deinem Leben bleibt, wird dir ständig andere Vorschläge machen, als Ruhm zu finden in den Leiden des Christus, als Ruhm zu finden, Unrecht zu ertragen. Es wird dir sagen, es reicht, setz dem ein Ende. Es wird dir sagen, das ist mein Recht. Es wird dir sagen, hau ab, flieh. Es wird dir sagen, such deine Autorität aufzurichten und. Und es kommt ständig mit neuen Vorschlägen. Es rät dich zur Bitterkeit, zu Zorn, zu Neid. Es rät dich, die Befriedigung und Erfüllung in diesem Leben zu suchen. Das sind die Anfechtungen. Der Glaube wird dadurch bewährt, dass Gott ihn in diese Anfechtungen bringt, um all diese Nebensächlichkeiten, dieses weltliche Denken in uns zu entlarven und uns fester auf das Wort zu richten, um unseren Sinn fester auf das Wort zu richten und auf seine Verheißungen, um unseren Glauben auf das zu gründen, was er gesagt hat und den größeren Lohn und die größere Sicherheit in dem zu finden, was er uns zeigt, was ewig bleibt. Wir könnten hier noch einiges dazu sagen. Petrus antwortet, endet damit, dass er sagt, betet. Egal, welche Schwierigkeiten du hast, welche Herausforderungen du hast, wo dein Glaube geprüft oder bewährt wird, mit Bewährung zeigen muss. Gott hat dir den Himmel geöffnet durch das Blut Jesu Christi, damit du alles von ihm empfängst, was du brauchst. Er hat es so bestimmt, dass er uns nicht einfach so, und er tut es oft schon, aber er hat doch bestimmt, dass er uns nicht die Dinge einfach so gibt, sondern dass er uns die Not, unsere Not zeigt, den Mangel aufdeckt, um dann uns durch seinen Geist zu ermutigen und zu treiben, zur Quelle zu gehen, um dort alles zu empfangen, was wir brauchen,
was Christus für uns erworben hat. Du brauchst nicht bei deinem Charakter stehen bleiben, du brauchst nicht bei deinen Neigungen stehen bleiben. Du brauchst sie auch nicht rechtfertigen, du brauchst auch nicht sie verharmlosen. Du brauchst dich auch nicht zu ergeben, weil du sagst, es ist zu stark. Nein, du darfst zu dem kommen, der mit allem fertig wird. Grabe in seinem Wort, suche die Verheißungen. Es gibt keine Not, wo du nicht seine Verheißungen findest. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Schüttet euer Herz vor ihm aus, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was können Menschen mir tun? Merkt ihr, wie das eine Entmachtung aller menschlichen Instanzen ist, um Gott als höchste Instanz wieder aufzurichten? Dieser Text füllt uns mit göttlicher Weisheit, unsere Pilgerschaft recht auszurichten in dieser Welt. Er zeigt uns, wie herrlich es ist, was es bedeutet, als Pilger auf die himmlische Stadt zu warten. Er zeigt uns, dass Gott uns alles gegeben hat und was er uns alles gegeben hat. Und wie er mächtig an uns wirkt und handelt, damit wir dieses Ziel erreichen. Zum Abschluss ein kurzes Zeugnis. Manchmal, oder wir würden ja gerne, dass wir im Voraus wissen, was da an Anfechtungen auf uns zukommt. Hedwig von Redern hat das ja so ausgedrückt, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Und sie hat darüber geschrieben, dass für sie das Schwerste, das Allerschwerste war, nicht zu wissen, wohin Gott führt. Und viele von uns kennen das. Sie würden sagen, ich würde ja Leid ertragen, wenn ich wüsste, was das Ziel ist. Aber Gott hat es nun mal so bestimmt, dass wir oft nicht wissen, wie das Ziel sein wird. Weil er uns sagt, weil er uns lehrt, dem zu vertrauen, der es festgelegt hat. In ihm, in seinem Wissen zur Ruhe zu kommen. Aber was Gott oft tut und oft in meinem Leben getan hat, er hat sein Wort in mein Leben hineingebracht und es mir kostbar gemacht, bevor die Anfechtung kam. Und als die Anfechtung kam, wusste ich genau, der Herr, wozu Gott mir diese Verse gegeben hat, wozu Gott mir seine Verheißung gegeben hat. Und es war die größte Ermutigung und Stärkung in den Schwierigkeiten, in den Nöten, weil ich nun genau die Verse schon parat hatte, die ich brauchte, um meinen Glauben darauf zu gründen. Ich glaube, viele von euch, die in der Nachfolge stehen, kennen das. Gott sorgt, der Hirte sorgt, der Oberhirte weiß, was er tut. Aber schaut, es ist eine herrliche Berufung mit einem herrlichen Ziel, mit einem herrlichen König, der sein Leben gegeben hat. Er wird alles vollenden. Amen.